Herzlich willkommen bei Huf und Herz im Takt, dem Podcast für alle Basics rund ums Pferd und Reiten. Hier findest du wertvolle Tipps und Infos zu allen Themen, die ein Pferdemensch wissen sollte, sowie spannende Interviews zu verschiedenen Fragestellungen im Pferdebereich. Ich bin Greta Heine, Reitlehrerin und Pferdetrainerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg in der Pferdewelt zu begleiten. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Huf und Herz im Takt. Ich bin heute wieder nicht alleine und zwar habe ich Nelche Sturm bei mir. Nelche ist osteopathische Sattelanpasserin nach Barbara Welter-Böller und Hartmut Schenk, Saddlefitterin bei Sattlermeister Thorsten Strobel aus Portugal. Außerdem ist sie noch Dozentin, sie hat eine eigene Sattelwerkstatt, auch auf ihrem Betriebsgelände einen kleinen Pensionsbetrieb. Sie bietet stationäre Reha für Pferde an, ist Trainerin für Sitzschulung, Bodenarbeit, Faszientraining, Reitunterricht und, weil das ja alles noch nicht genug ist, ist Nelche auch noch gelernte Physiotherapeutin und weiß also auch noch ganz viel über die Anatomie des Menschen. Ich persönlich kenne Nelche über meine Trainerausbildung. Da war sie nämlich Co-Dozentin bzw. stellvertretende Schulleitung, als ich die Ausbildung gemacht habe. Und ja, ich hatte bei Nelche dann natürlich auch verschiedene Module, unter anderem zum Thema Sattel und Sattelanpassung. Und das ist auch das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Nelche, habe ich irgendwas vergessen?
Hallo Greta. Nee, du hast alles wunderbar aufgeführt. Man schmunzelt dann ja selber immer ein bisschen, was man schon so gemacht hat, aber die Aufzählung ist lückenlos.
Ja, ich habe auch noch auf deiner Website ein bisschen geguckt, ob ich noch irgendwas hinzufügen muss. Und dann dachte ich so, oh, diese ganzen Fortbildungen, die du gemacht hast, wenn ich die jetzt alle runterratter, dann ist die Podcast-Folge eigentlich schon vorbei. Deswegen fasse ich es mal zusammen. Aber ja, genau. Also, Nelche hat auf jeden Fall sehr viel Wissen. Deswegen ist sie auch perfekt für die Folge heute über das Thema Sattel. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal direkt starten und dich fragen, wie du denn überhaupt dazu gekommen bist, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann ja auch Saddlefitterin oder Anpasserin zu werden.
Ja, es ist eigentlich wie fast alle meine Fortbildungen, die ich in meinem Pferdeleben bisher gemacht habe, genau aus diesem gleichen Grund dazu gekommen, nämlich aus der eigenen Not heraus. Und aus der eigenen Not heraus lernt man irgendwie immer am effektivsten, habe ich festgestellt. Das heißt, wenn man vor einem Problem steht, was einem niemand anderes lösen kann und man selber auch nicht, dann muss man es halt lernen. Und bei uns in der Region war es damals so, also jetzt ist es mittlerweile etwas besser, aber damals war es so, dass wir hier quasi überhaupt keine Sattler hatten. Und die kamen zwar aus den größeren Städten Hamburg und Bremen hier auch hergefahren, aber bis man da Termine hatte, hat es ewig gedauert und es war auch relativ unzuverlässig. Und die Qualität der Arbeit war auch so, dass ich gesagt habe, okay, ohne es selber zu wissen, wie es besser geht, war mir trotzdem anhand der Ergebnisse der Rittigkeit meiner Pferde klar, so, oh nee, also so richtig toll ist es nicht. Und das zweite Problem vor allem, dadurch, dass ich auch als Trainerin unterwegs war zu dem Zeitpunkt schon, ist, dass eben für mich ganz klar der Zusammenhang besteht zwischen Wohlergehen des Pferdes und natürlich auch Einwirkungsvermögen des Reiters, wie sehr das davon abhängig ist, ob das Bindeglied zwischen Pferd und Reiter stimmig ist oder eben nicht. Und wenn die Schüler dann genauso abhängig davon sind, dass es keine Termine in der Region gibt oder die Arbeit entsprechend nur unzufriedenstellend ist, ja, das waren die zwei Hauptgründe, weswegen ich mich dazu entschieden habe, diese Ausbildung noch zu machen.
Ja, sehr gut. Ja, das Problem kenne ich tatsächlich auch. Also als ich damals mein Pferd gekauft habe, war dann auch so die Frage, okay, ich habe mal gehört, man soll den Sattel regelmäßig überprüfen lassen. Bei wem melde ich mich denn jetzt? Das würde mich nämlich auch direkt zu meiner zweiten Frage führen. Und zwar hatte ich dann damals ja auch geguckt, ich habe erstmal grob nach Sattler, sag ich mal, gegoogelt und habe dann halt aber eben auch schnell gesehen, okay, es gibt Sattler, es gibt Sattelanpasser, dann gab es ja irgendwann halt eben auch Saddlefitter noch, sag ich mal, neu. Was ist denn der Unterschied zwischen all diesen Berufen und warum sollte ich vielleicht auch nicht unbedingt, wenn der Sattel jetzt ans Pferd angepasst werden muss oder auch an den Menschen, warum sollte ich da dann nicht unbedingt einen Sattler anrufen, sondern halt eben einen Saddlefitter?
Ja, die Frage ist, wie viel Zeit wir jetzt haben für diese Folge, dass ich allein diesen Unterschied erkläre.
Ich habe erst heute Abend wieder Termine.
Ja, sehr gut. Nein, ich versuche es mal ganz kurz zu fassen. Also grundsätzlich ist der Hauptunterschied, dass die Ausbildung zum Sattler eine staatliche Ausbildung ist, so und so viele Jahre dauert und man danach sich Sattler nennen darf, wobei diese Berufsbezeichnung bisher nach wie vor auch nicht geschützt ist. Das heißt, das macht man dann hauptberuflich, sowohl die Ausbildung als auch hinterher die berufliche Ausübung. Bei den Sattelfittern, Ergonomen, whatever, wie sie sich alle schimpfen, da gibt es ja eine große Range an Bezeichnungen, ist das eben nicht so. Das heißt, das ist eine berufsbegleitende Ausbildung. Man hat also im Idealfall schon irgendeine Ausbildung, braucht man aber auch nicht als Voraussetzung. Und dann lerne ich in Wochenendkursen über einen mehr oder weniger langen Zeitraum diese Tätigkeit als Sattelanpasser-Fitter, wie gesagt. Und da trennt sich dann häufig auch schon die Spreu vom Weizen, weil es gibt wirklich, also es gibt eine Vielzahl von Schulen heute, wo ich das berufsbegleitend lernen kann. Und da trennt sich dann, wie gesagt, die Spreu vom Weizen, weil einige Schulen bieten das Ganze als einmaligen Wochenendkurs an und befähigen einen dazu, dass man danach Sättel anpassen kann, sowohl handwerklich als auch alleine von der Beurteilung am Pferd. Dass das nicht funktionieren kann, ist eigentlich selbsterklärend, weil auch dazu gehört wirklich eine große Menge an Wissen. Und dann geht es eben bis zu 2 oder 3 Jahre auch berufsbegleitend, je nach Schule. Also es gibt wirklich tolle Schulen, wo man das sehr fundiert, auch ohne Vorkenntnisse, wirklich sehr gut lernen kann. Aber es gibt eben natürlich auch da, wie in allen Bereichen, sei es Trainerschule, Heilpraktiker, Hufpfleger, gibt es auch da wirklich schwarze Schafe. Genau. Und zu deiner Frage, ob ich lieber einen Sattler bzw. eben einen Sattelfitter anrufe, darauf gibt es natürlich keine Pauschalantwort. Jetzt kommt wieder die Lieblingsantwort. Es kommt halt drauf an. Und letztendlich ist es egal, ob du einen Sattler anrufst oder einen Sattelfitter. Hauptsache, diejenigen verstehen ihr Handwerk. Und das habe ich bei den Sattlern genauso. Es gibt unfassbar gute Sattler und es gibt unfassbar gute Sattelfitter und es gibt von beiden auch genug schwarze Schafe.
Ja, das habe ich leider mit meinem Pferd damals auch schon erfahren dürfen. Also bei uns war das auch, dass der erste Sattler, den ich dran hatte, den Sattel dann so komisch gepolstert hat, dass mein Pferd dadurch Satteldruck bekommen hat. Das war dann auch eine nicht ganz so schöne Erfahrung. Aber ja, jetzt hatten wir ja schon mehr oder weniger das Thema, es kommt halt wie bei vielen Sachen einfach auf die Ausbildung drauf an, ne? Ob man das jetzt in 2 Tagen gelernt hat oder in 2 Jahren, ist natürlich ein großer Unterschied, was man da alles vom Wissen her reinpacken kann. Thema Wissen. Es kursiert ja aber auch ganz viel, ja, ich sag mal, Mumpitz rund um das Thema Sattel und Sattelanpassung.
Oh ja.
Da kennst du ja wahrscheinlich aus deiner Arbeit mit den KundInnen ja auch sehr, sehr viele. Was würdest du denn sagen, was sind so die häufigsten Fehler und Mythen, die dir da begegnen?
Also ich habe mal meine Top 3 zusammengesucht,
Sehr gut.
die gerade allein in diesem Jahr wirklich schon wieder hohen Kurs aufgenommen haben. Und ein Mythos für mich wäre auf jeden Fall der eine Sattel für jedes Pferd. Na, das hat man früher immer wieder gehört. Also, na, gerade wenn man mit Reitlehrern spricht oder auch mit Bereitern, dieses, ja, wir haben halt 2 Sättel im Stall und die passen auf alle unsere 40 Brittpferde. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und das ist für mich schon mal ein ganz, ganz großer Mythos. Und er hat einen Funken Wahrheit, das muss man ganz klar sagen, weil das kommt noch aus einer Zeit, wo wir vom Exterieur her sehr ähnliche Pferde hatten. Also früher, vor 30, 40 Jahren, vielleicht müssen wir auch gar nicht so weit zurückgucken, vor 20 Jahren, war die Varianz in den Pferdeställen bei weitem noch nicht so groß, wie sie jetzt ist. Da gab es halt Warmblüter und dann gab es mit Glück noch Ponys, also so ein Haflinger oder ein Fjordpferd. Und das war's. Da war einfach Ende. Und auch der Typ Warmblüter war eigentlich überall sehr homogen und dass da natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass ein Sattel auf jedes Pferd passt, ist selbsterklärend. Das hat sich jetzt heute dann doch sehr gewandelt, wenn wir durch die Ställe gucken. Von daher ist das für mich auf jeden Fall Mythos Nummer 1. Das zweite ist, das ist dann eher so ein Fehler, und zwar das schiefe Polstern und das schiefe Anpassen von Kopfeisen aus dem Grunde, dass für mich ganz klar ist, dadurch, dass ich auch den Trainerhintergrund habe, dass ich dem Pferd immer ermöglichen möchte, seine Schiefe zu korrigieren. Weil den Sattel müsste ich nur schief polstern oder das schiefes Kopfeisen anpassen, wenn ich davon ausgehe, dass die Schiefe im Pferd bleibt. So, was wollen wir aber als Trainer ja schaffen, die Schiefe des Pferdes zu korrigieren oder wenigstens zu verbessern, ob wir sie ganz aufheben können, sei es dahingestellt. Wenn ich aber den Sattel schief anpasse an den aktuellen Zustand des Pferdes, dann nehme ich dem Pferd jegliche Chance, diese Schiefe zu verbessern. Weil wenn es dann aufmuskeln würde oder die schiefe Schulter anders ausrichten würde, würde es ja gegen das schiefe Kopfeisen dann drücken oder gegen das schiefe Polster, und jedes Pferd geht aus einem Druck raus, weil es unangenehm ist. Und von daher würde es sich nicht verbessern können. Das ist für mich tatsächlich so einer der größten Fehler in der Sattelanpassung, wo man bei Kunden aber nicht immer auf Verständnis stößt, ist mir aufgefallen, weil dann natürlich meine Empfehlung ist, auch bei einem neuen Sattel manchmal, wenn Sie einen no neuen Sattel kaufen wollen, dass ich sage, wir müssen eine Zeit mit einem Korrekturpad arbeiten, um diese Schiefe im Körper auszugleichen, weil ich den Sattel nicht schief polstern möchte. Und dann sagt der Kunde, ja, aber ich kaufe jetzt hier einen teuren neuen Sattel, der muss doch jetzt so aber ohne Pad passen. Und da muss man einfach sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben und erklären, wie das mit der körperlichen Entwicklung des Pferdes ist und dass unser Ziel natürlich ist, dass der Sattel bei einem jungen, gesunden Pferd irgendwann ohne Pads drunter korrekt liegt. Aber bis das Pferd sich gerade gezogen hat und gleichmäßig bemuskelt ist, geht das aus meiner Sicht nur sehr schwer.
Ist auch eigentlich auch, wenn man jetzt mal auf den Reiter und Reitersitz schaut, ist es ja eigentlich auch Quatsch, weil du setzt ja dadurch auch die Reiterin eigentlich ständig schief hin, oder? Also dann hast du ja auch, das führt ja dann auch noch weiter, dann entwickelt die vielleicht noch irgendwelche Schiefen, oder wenn sie dann eine Sitzschulung macht, ist sie total verzweifelt, weil sie sich gar nicht gerade hinsetzen kann. Also, ne, das ist ja irgendwie auch total frustrierend dann, nicht nur fürs Pferd, sondern für die Reiterin doch auch. Und dann ist ja auch die
Absolut.
Hilfengebung völlig schief und falsch. Also das hat ja auch noch weitaus weitreichendere Konsequenzen dann.
Auf jeden Fall. Und man kann das ja noch ein bisschen weiterspinnen, diesen Gedankengang. Ich möchte ja als Reiter merken, wenn mein Pferd mich irgendwo schief hinsetzt. Wenn ich jetzt dem Sattel quasi die Chance nehme, in die Schiefe des Pferdes mit reinzurutschen, nenne ich es mal ganz salopp, dann
Weil er da
habe
eh
ich
schon
ja.
ist.
Genau, weil er
Ja.
da eh schon ist und ich verhindere durch die schiefe Anpassung, dass er sich überhaupt noch auf dem Pferd bewegt, dann habe ich ja als Reiter überhaupt nicht die Chance zu lernen, setzt mein Pferd mich korrekt hin oder nicht, weil ich gar keinen Unterschied merken kann. Und das ist mir zum Beispiel für meine Schüler auch sehr, sehr wichtig, dass die merken, hey, ich reite jetzt linke Hand und mein Sattel hängt immer noch rechts. Das ist mir wichtig, dass die das lernen und merken und entsprechend auch den Sattel beim Reiten korrekt positionieren können und entsprechend einwirken können.
Ja, macht total Sinn.
Genau, und Mythos Nummer drei oder Fail Nummer drei ist für mich, die gibt es aber im Moment tatsächlich auch nicht mehr, sind sich selbst anpassende Sättel. Es gab eine Zeit, ich nenne jetzt keinen Namen, obwohl es die Firma ja nicht mehr gibt, aber es gab Sättel, die haben im Kopfeisen Gelenke drin, sodass der Sattler nicht mehr benötigt wird, um das Kopfeisen korrekt einzustellen, wenn sich das Pferd entwickelt, sondern durch die Gelenke passt sich der Sattel automatisch an. Und passenderweise, wir kommen da, glaube ich, gleich noch zu dem Thema Bestandteile des Sattels, hat dieser Sattel dann auch noch ein nicht polsterbares Kissen. Das heißt, man braucht nie wieder einen Sattler. Ist natürlich für jeden Reiter ein absoluter Traum, dass man gar nicht mehr auf dieses Gewerk angewiesen ist. Aber ja. Die eierlegende Wollmilchsau zum Thema Sättel ist mir noch nicht begegnet. Also das war ein ganz, ganz großer Fail. Diese Firma gibt es auch nicht mehr.
Sehr spannend. Da hat sie sich leider selbst ins Aus katapultiert, ne?
Eindeutig, ja.
Genau, ja, jetzt haben wir ja tatsächlich schon solche Sachen wie Kissen und Kopfeisen und so gerade genannt. Und für die Leute, die jetzt vielleicht sich mit dem Sattel noch nicht groß auseinandergesetzt haben, magst du da vielleicht einmal erklären, welche Bestandteile es quasi so gibt im Sattel und vor allem, welche ich dann halt auch beim Kauf oder bei der Anpassung halt dann auch unbedingt bedenken muss?
Genau. Ich beschränke mich erstmal auf die für mich drei Hauptbestandteile des Sattels. Das ist einmal der Baum, das Kissen und auch das Kopfeisen. Weil diese Teile sind letztendlich essentiell für die Passform des Sattels für das Pferd. Wir fangen mal mit dem Baum an. Alleine da gibt es mittlerweile auch für uns Sattler eine nicht mehr überschaubare Menge an verschiedenen Bäumen. Damit meine ich nicht nur die Form. Die ist natürlich sehr unterschiedlich, sondern auch an Materialien und Eigenschaften. Also es gibt Bäume, die bewegen sich gar nicht. Die sind sehr starr, wo jeder sagen würde, das ist bestimmt nicht toll, weil so ein Pferderücken bewegt sich ja auch. Ja, grundsätzlich ist das natürlich nicht cool, wenn so ein Baum überhaupt keine Eigenbewegung zulässt. Aber auch da, es kommt wieder drauf an. Wenn ich zum Beispiel ein sehr schwerer Reiter bin oder ich ein Schulpferd habe, was auch sehr instabile Anfänger am Anfang tragen muss, dann ist es mir natürlich wichtig, dass der Baum, weil das ist sein Job, möglichst viel abfängt von dem, was der Reiter oder auch das Pferd überträgt an Bewegungen. Da würde ich dann natürlich einen etwas starreren Baum wählen. Das gibt Auswüchse über mittelbeweglich, wie zum Beispiel ein Holz-Stahl-Federbaum. Das ist schon sehr schön. Da ist viel Bewegung möglich, aber es gibt auch die ganz großen Extreme wie Lederbaum oder auch ganz flexible Bäume. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber ich muss mir immer vorher genau überlegen und mich auch gut informieren, was oft Sattler tatsächlich nicht gut können und auch Sättelfitter, ich muss ja immer für beide Sparten sprechen, auch nicht gut können. Ich muss mir überlegen, was für ein Reiter bin ich, was für ein Reitertyp bin ich, wie schwer bin ich und was will ich von meinem Pferd? Und danach suche ich ein bisschen den Baum auch aus. Das heißt grundsätzlich, je instabiler ich bin, je instabiler das Pferd ist, je schwerer ich bin oder je mehr ich von meinem Pferd möchte und je weniger ich kann, umso stabiler sollte der Baum sein, weil der einfach ausgleichend wirkt und das Pferd nicht alles mitbekommt, was ich da oben im Sattel falsch mache. Das vielleicht erstmal zum Thema Baum. Und natürlich, ganz wichtig, den Baum gibt es in allen möglichen Varianten, was Schwünge angeht. Also wir sprechen immer vom Baumschwung. Und das könnt ihr euch ja vorstellen, wie so ein Skelett des Körpers beim Menschen oder auch beim Pferd. Und dieser Baum muss an sich von der Form, vom Verlauf der Sitzkurve, was wir außen sehen würden, muss der zur Rückenlinie des Pferdes passen. Das heißt, es gibt ganz gerade Bäume, die passen natürlich nicht auf ein Pferd mit Senkrücken. Und der Sattel, der auf ein Pferd mit Senkrücken passt, kann nicht auf das gerade Sportpony passen. Das funktioniert einfach nicht. Darauf muss man gut achten. Das kann man selber auch ein bisschen grob überprüfen. Das kann euer Sattler euch dann auch zeigen, wie man überprüft, ob der Sattel eine Brücke macht, zum Beispiel, ob die Baumform zum Pferd passt oder nicht. Dann haben wir noch das Thema Kissen. Kissen. Auch das ist sehr, sehr, sehr individuell. Auch da gibt es zig Varianten von Kissenformen. Die meisten kennen das klassische englische Kissen und dann vielleicht noch das französische Kissen. Das sind schon mal zwei große Unterschiede, was allein die Auflagefläche des Pferdes angeht oder für das Pferd angeht. Dann gibt es noch mittlerweile immer größer werdende Kissen unter Englischsätteln, um immer dieses Problem mit der sehr kleinen Auflagefläche zu verbessern, nennt sich dann Anatomic-Kissen oder Protection-Kissen oder was auch immer. Das finde ich persönlich eine sehr, sehr smarte Möglichkeit, das Problem mit der zu kleinen Auflagefläche von Englischkissen zu beheben. Gerade wenn ich Freizeitreiter bin und gerne auch länger ins Gelände gehe, aber trotzdem auch die dressurmäßige Arbeit sehr liebe. Dann habe ich nämlich mit dieser größeren Kissenvariante wirklich die Möglichkeit, für längere Ausritte eine große Auflagefläche für mein Pferd zu schaffen und trotzdem punktuell gut über meinen Sitz einwirken zu können, wenn ich dressurmäßig arbeite. Dann geht es natürlich bei den Kissen weiter mit dem Thema Füllung. Das allein ist eine Wissenschaft für sich. Ganz grob gesagt, es gibt Kissen, die sind einfach in Anführungsstrichen nur mit Wolle, Watte gefüllt. Und dann gibt es Formkissen jeglicher Art. Und die unterscheiden sich einfach darin, dass man alles, was mit Wolle gefüllt ist, kann man anpassen als Sattler. Das heißt, wenn mein Pferd eine ungleiche Bemuskelung hat oder einfach auch anatomische Besonderheiten hat oder sich auch verändert, dann kann ich da über den Füllstand der Kissen mit der Watte ein bisschen spielen und noch ein bisschen Optimierung der Passform rausholen. Bei einem Formkissen kann ich das nicht. Formkissen bestehen aus verschiedensten Materialien von Latex, Memory Foam, alles möglich. Bietet eine sehr schöne Druckstabilität, das muss man den Formkissen wirklich zugute halten, aber ich kann sie null anpassen. Ne, die Hersteller sagen natürlich, ja, die passen sich ja auch dem Pferd selber an, aber so einfach ist das dann nicht. Wenn Formkissen gut zum Pferd passen, kann das eine tolle Möglichkeit sein, viel Stabilität auch zu bekommen. Aber dazu müssen sie sehr gut passen. Und mir persönlich nimmt es ein bisschen zu stark die Möglichkeit, einen Sattel an das Pferd anpassen zu können. Und dann haben wir noch das Thema mit dem Kopfeisen. Das ist dann schon sehr viel schneller erklärt. Es gibt Kopfeisen, die sind fest eingebaut und es gibt Kopfeisen, die ich austauschen kann, die ich wechseln kann. Kennen ganz viele von einer großen bekannten Sattelmarke. Hat beides Vor- und Nachteile. Die Hersteller reden den Käufern ein, dass das wechselbare Kopfeisensystem total toll ist, weil man braucht wieder keinen Sattler mehr, um den Sattel vorne in der Größe anzupassen. Das stimmt soweit auch, wenn man davon ausgeht, dass man nur die Weite des Sattels verändern möchte. Was mit
Ja.
der Veränderung der Weite aber immer zusammenhängt, ist die Korrektur des Polsters. Das kann der Laie dann wieder nicht. Von daher ist das so eine zweischneidige Nummer. Und das Problem der wechselbaren Kopfeisen ist für mich ganz klar, ich habe nur ganze Kopfeisengrößen, die ich wechseln kann. Ne? Also die gibt es ja nicht in Millimeterabschnitten und auch leider
Ja,
nicht in
stimmt.
5 mm Abschnitten, sondern die gibt es immer nur in ganzen Kammerweiten. Und das ist ganz häufig zu viel oder zu wenig, je nachdem, wie man jetzt gucken will. Und das habe ich natürlich bei den fest eingebauten Kopfeisen nicht. Das kann ich millimetergenau einstellen. Ich messe die Pferde vorher genau aus, ziehe mir dann das Kissen runter vom Sattel und kann es auf das Grad genau mit meiner Biegemaschine einstellen. Das kann ich bei einem wechselbaren Kopfeisen. Und dann gibt es natürlich noch Sättel, die gar kein Kopfeisen haben, die einen sogenannten thermoplastischen Baum haben. Das bedeutet, dass ich die zwar über Wärme, thermoplastisch, ne, also über Wärme verändern kann, was aber nur so mäßig gut bei den meisten Herstellern funktioniert. Also weiter geht da fast immer bis zu einem gewissen Grad ganz gut. Enger ist sehr schwierig herzustellen. Und früher hatte man wirklich den Fun Fact, wenn man das so sagen kann, bei einer sehr bekannten Sattelfirma, dass wenn man auf dem Turnier war im Sommer und da hat so ein Auto ja mal schnell Backofentemperaturen und wenn der Sattel damals noch im Kofferraum lag und nicht in der Sattelkammer vom Anhänger, dass der dann wirklich über die Hitze im Auto sich komplett verformt hat. Und dann
Oh,
hat man den da
Scheiße.
rausgeholt und auf, vor der Prüfung auf sein Pferd gelegt und es hat einfach die totale Grätsche gemacht. Das ist natürlich ungünstig, das haben sie heute besser im Griff, aber diese Sättel gibt es ja auch immer noch. Es grasieren ja auch wirklich noch viele alte Sättel, die
Ja,
noch
das
sehr gut
stimmt.
sind, im Markt rum. Und ja, das ist natürlich ein Problem. Und es gibt auch immer noch Sättel und auch sehr hochpreisige Sättel, die kein Kopfeisen verbaut haben und wo man auch nicht über thermoplastisches Verfahren die Weite einstellen kann. Da ist der Baum so breit, wie er ist. Und wenn mein Pferd sich verändert, dann muss ich diesen Sattel zum Hersteller zurückschicken und einen neuen Baum einbauen lassen in einer neuen Weite. Und das muss man einfach wissen, weil wenn man davon ausgeht, man gibt in dem Fall wirklich 4, 5 oder noch mehr 1.000 Euro für einen Sattel aus. Da gehe ich als Käufer davon aus, wenn etwas so hochpreisig ist, dass ich es gut anpassen kann. Das ist leider tatsächlich häufig nicht so. Und da muss man wirklich ganz gezielt beim Sattelkauf fragen, ist dieser Sattel anpassbar? Ist das vor Ort kalt anpassbar? Oder muss ich den mit in die Werkstatt geben? Oder muss er sogar zum Hersteller geschickt werden, um dort verändert zu werden?
Ja klar, das sind alles Sachen, ne, die ja dann auch sich auf das Reiten, sag ich mal, auswirken, ne? Wenn man den dann erstmal wegschicken muss und vielleicht erstmal einen Monat lang keinen Sattel hat, ne? Ist natürlich ein bisschen unpraktischer, als wenn ich jetzt weiß, der Sattler kommt, passt mir den vor Ort an und ich muss ihn gar nicht weggeben, sondern ich kann direkt am nächsten Tag wieder losreiten, ne?
Genau,
Ja.
und das ist wirklich ein Punkt, den man beim Kauf nicht bedenkt und wo wirklich auch nicht drüber aufgeklärt wird und was im Endeffekt dann im Alltag aber wirklich nervig werden kann, wenn alle paar Monate mein Sattel für 2 bis 4 Monate verschwindet, weil er zum Hersteller nach, naja, ins Ausland geschickt werden muss, dann ist das richtig ätzend.
Ja, auf jeden Fall. Was hältst du denn von diesen Kopfeisen oder Kammerweiten, die man selber so verstellen kann? Das habe ich
Ah
auch
ja,
schon gesehen,
stimmt.
dass du
Ja.
so ein Loch an der Seite hast. Dann kannst du da so einen Imbusschlüssel oder wie das heißt,
Ja,
reinstecken
genau.
und dann selber hin und her drehen.
Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut, weil man da auch relativ fein justieren kann. Aber da bleibt immer noch das Problem mit der Polsterung. Also fürs reine Einstellen der Weite funktioniert das tatsächlich erstaunlich gut und fast auch besser als das Wechseln von Kopfeisen, weil wir da nicht das Problem haben, wenn wir wechselbare Kopfeisen haben, dann ist das ja logischerweise mit Schrauben befestigt, die ich lösen muss, um es zu wechseln. Und die verliert man relativ gerne mal, weil sich das, also ein Pferd bewegt sich halt viel beim Reiten und da rödelt sich manchmal so eine Schraube los und dann schwirrt die irgendwo im Baum rum und man merkt es nicht, aber das Pferd merkt es wirklich ganz
Ja,
arg,
das
weil das
glaube ich.
Kopfeisen dann natürlich auf einer Seite sehr instabil wird. Genau, das hat man bei dieser Imbusschlüsselgeschichte nicht.
Ja, okay, spannend, weil die, wie gesagt, habe ich jetzt auch schon öfter gesehen und fand ich auch ganz spannend, weil ich meine, man hat natürlich auch ein bisschen die Gefahr, dass die Leute dann da irgendwie dran rumdrehen und irgendwas komisch einstellen, wo ich mir immer denke, dann ist doch besser, lass es den Fachmann oder die Fachfrau machen und dann ist es, sofern es eine gute Ausbildung war, dann ist es auch wirklich korrekt, ne? Als dass die Leute irgendwie denken, oh, so nach Gefühl in Anführungszeichen, mein Pferd ist breiter geworden, ich mache jetzt auch mal vorne die Kammer weiter und dann liegt das Ding aber am Ende total am Widerrist auf und solche Sachen, ne?
Die Gefahr ist
Ja.
auf jeden Fall dabei, genauso wie bei den wechselbaren Kopfeisen,
Ja,
genau.
auf jeden Fall, genau. Jetzt haben wir ja ganz viel drüber gesprochen, die Bestandteile, wie man die ans Pferd anpasst oder wie man halt auch schaut, ob es dem Pferd passt. Das sehe ich auch ganz viel bei mir in der Arbeit. Ne? Wenn ich irgendwie eine neue Schülerin habe und frage, was hat die denn für einen Sattel und so, dann kriege ich ganz oft die Antwort, ja, mein Pferd ist ja so schwer zu besatteln. Ich bin froh, dass ich überhaupt einen gefunden habe, der ihm passt. Und dann komme ich vor Ort an und sehe da irgend so ein Ungetüm mit, weiß ich nicht, monsterdicken Pauschen und sonst was, wo die Reiterin vielleicht gar nicht mit dem Hintern, sag ich mal, richtig reinpasst. Deswegen würde ich da auch gerne mal fragen, wie siehst du das? Muss der Sattel nur dem Pferd passen oder auch der Reiterin? Und wenn ja, warum ist das denn wichtig?
Ach ja, mein Lieblingsthema als Sitzschulungstrainerin. Da nehmen wir uns beide ja nichts, was das angeht. Aber dem Irrglaube bin ich auch aufgesessen. Also ich hatte selber tatsächlich auch mal ein sehr schwer zu besattelndes Pferd, also für damalige Verhältnisse, weil der Markt noch nicht so voll war mit Möglichkeiten. Und da war ich irgendwann so verzweifelt, weil wir nichts gefunden haben, was überhaupt auf dem Rücken liegen geblieben ist und nicht zwischen die Ohren gewandert ist des Pferdes, dass ich gesagt habe, es ist mir wirklich völlig egal, Hauptsache es passt dem Pferd. Und so einen Sattel haben wir auch gefunden. Dem Pferd passte dieser Sattel wirklich großartig. Und beim Probereiten bei mir war auch noch alles in Ordnung. Und dann mit der Zeit habe ich jedes Mal, wenn ich geritten bin, Rückenschmerzen gehabt. Jedes Mal Rückenschmerzen, wenn ich abgestiegen bin. Und irgendwann fing das auch immer schon früher an, schon beim Reiten. Das heißt, an losgelassenes Sitzen war gar nicht zu denken. Und das hat mir am eigenen Leib wirklich sehr schön veranschaulicht, wie wichtig das ist, dass der Sattel auch zum Pferd passt. Was war in meinem Fall das Problem gewesen? Dieser Sattel, der dem Pferd gut gepasst hat, hatte sehr große aufgesetzte Pauschen und das passte einfach nicht zu meinem eigenen Becken und mein Bein wurde aus der Hüfte immer in viel zu starke Außenrotation, also Außendrehung genommen und ich musste es viel zu weit vom Pferd abspreizen und das Pferd war auch schon relativ rund. Und dadurch hat sich mein Bein durch diese dicke Pausche blöd nach außen gedreht, weit abgespreizt und durch diese dicke Pausche auch noch nach hinten gedrückt aus der Hüfte. Das heißt, ich habe mich komplett in der Hüfte selber blockiert und meine Beckenbewegung dadurch komplett eingeschränkt oder anders sich bewegen lassen, als es das von der Natur aus tun würde. Und das funktioniert in so einem bewegten Hobby, wie Reiten einfach überhaupt nicht.
Ja, das ist so. Ja, das heißt, die Frage können wir auf jeden Fall so beantworten, ne? Dass der Sattel bitte auch zu euch Reiterinnen passen soll. Also wählt den bitte nicht nur so aus, dass er Hauptsache irgendwie dem Pferd passt, sondern ihr müsst halt auch reinpassen. Da gibt es ja auch noch so die verschiedenen Sitzgrößen. Willst du da
Das
vielleicht
ist
irgendwie noch was zu
ja,
sagen, oder?
das ist auch wirklich immer beim Sattelkauf, wenn man zu Kunden kommt, irgendwie so ein Thema wie, also ich glaube, das ist genauso weit verbreitet wie die falsche BH-Größe zu haben, weil es nicht schicklich ist, als Person, die Kleidergröße 36 trägt, einen Sattel zu nehmen, der größer ist als 17 Inch. Also das ist ein Mythos oder auch eine Katastrophe, was Bewegungsverhalten des Reiters im Sattel angeht, einfach weil es einem unangenehm ist zu sagen, hey, ich brauche einen 18er Sitz, weil ich vielleicht einfach riesig lange Oberschenkel habe, einen großen Hebel habe. Das muss irgendwo hin in einem Sattel. Und entweder muss ich dann natürlich schauen, dass ich einen Sattel mit entsprechendem Vorschnitt vom Blatt wähle, dass ich meinen super langen Oberschenkel irgendwie damit reinbekomme, oder ich muss eine größere Sitzfläche nehmen. Und grundsätzlich muss man sagen, also diese Regel mit, es müssen, weiß ich nicht, 3 oder 4 Finger hinter dem Po des Reiters noch bis zum Ende des Sattels in der Sitzfläche Platz haben. Grundsätzlich kann man einfach sagen, ihr müsst euch bewegen können. Ihr müsst euch da reinsetzen und euch wohlfühlen. Und das ist natürlich bei jedem wieder unterschiedlich. Der eine mag es ein bisschen offener von der Sitzfläche, der nächste mag sich lieber tief eingebettet fühlen. Das darf auch jeder entscheiden, wie er sich wohlfühlt. Aber Fakt ist, man muss sich bewegen können, sowohl in der Sitzfläche als auch im Pauschenbereich. Das heißt, man kann mit einer, wenn man das mag, mit einer großen aufgesetzten Pausche sehr gut zurechtkommen und auch sehr gut sich reiterlich austoben können im Sattel. Es muss aber Bewegung zulassen und es muss Bewegung des Reiters im Sattel zulassen. Vor allem muss aber auch dadurch, wie ich mich in den Sattel reinsetze, das heißt, der Sattel gibt mir ja schon vor, wie ich im Sattel Platz nehme, durch seine Sitzkurve, durch die Tiefe, durch die Gestaltung der Pauschen, muss der aber auch zulassen, dass ich Bewegung des Pferdes zulasse. Und was wollen wir? Wir möchten eigentlich einen nach oben schwingenden Rumpf des Pferdes, einen sich tragen, einen sich größer werden, einen sich heben. Und wenn ich dann einen Sattel habe, der da oben drauf sitzt wie eine Wäscheklammer und ich in dieser Wäscheklammer noch sitze wie eine Schraubzwinge, weil ich mich gar nicht bewegen kann, das kann nicht funktionieren. Dann können wir kein lockeres Miteinander haben. Und erst recht keine geschmeidige Einwirkung. Und ihr werdet es irgendwann eben auch sowohl an der Rittigkeit eures Pferdes als auch an euren eigenen körperlichen Beschwerden merken.
Ja, absolut. So ein Beispiel hatte ich tatsächlich auch, was du beschrieben hattest, ne, mit dem, wo du Rückenschmerzen bekommen hast durch den Sattel. Ich hatte einen Sattel mal, da habe ich richtig Knieschmerzen von bekommen. Und das war eigentlich ein Wanderreitsattel. Ich meine, grundsätzlich war der super, der hat auch meinem Pferd gut gepasst, aber ich habe halt gemerkt, zu mir passt er nicht. Gerade als Wanderreitsattel, wenn ich da mit 5 Stunden im Gelände unterwegs sein will, aber nach einer Stunde habe ich schon Knieschmerzen, ist, ne? Brauche ich den nicht mitnehmen auf den Wanderritt. Also ich habe meinen Wanderritt dann damals auch mit meinem Englischsattel gemacht, weil es vielleicht auch nicht die allerbeste Wahl, ne, so von der Auflagefläche und allem. Aber so sind wir da, glaube ich, deutlich gesünder und besser mit lang gekommen, als jetzt mit irgendeinem Sattel, der dann doch nicht in Anführungszeichen passt. Ne?
Er muss halt
Genau.
beiden passen. Es hilft halt alles nichts.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen wäre jetzt natürlich auch mal spannend, wir reden die ganze Zeit darüber, wie die Passform für den Menschen und auch das Pferd ist. Aber wie finde ich denn jetzt als Besitzerin raus, ob mein Sattel passt? Also wenn ich jetzt diese Folge hier mir anhöre als Pferdebesitzerin, dann in den Stall fahre und mir meinen Sattel angucke, wie kann ich denn jetzt rausfinden, passt der? Muss ich den vielleicht doch nochmal zum Sattler bringen, beziehungsweise muss ich den anrufen oder brauche ich vielleicht sogar einen ganz neuen? Klär uns da doch gerne mal auf.
Ja, das ist in der Theorie natürlich ein bisschen schwierig zu erklären, aber es gibt tatsächlich ein paar Eckdaten, die auch der Laie, ohne dass einem das mal gezeigt wurde, analysieren kann, um wenigstens eine ganz grobe Einschätzung geben zu können. Am besten ist es natürlich, ihr lasst es euch von eurem Sattler, Sattelfitter einmal zeigen, wie man korrekt die Passform beurteilt. Fangen wir mal mit den zwei wichtigsten Dingen an, die wir nämlich nicht großartig verändern, oder ein Ding davon können wir nicht verändern, und das ist die Länge des Sattels. Die Länge des Sattels ist kriegsentscheidend für die Passform, für das Wohlfühlen des Pferdes und wie es sich damit bewegt. Es geht aber vor allem um den Baum von Englischsätteln. Bei Westernsätteln ist das wieder ein bisschen anders. Die Länge könnt ihr ganz einfach ermitteln, ob die Länge eures Sattels korrekt für euer Pferd ist, indem ihr euch die 18. Rippe sucht und daran schräg nach vorne oben fahrt, bis ihr an der Wirbelsäule ankommt. Die 18. Rippe ist ja nicht senkrecht. Also andersrum, der 18. Brustwirbel ist nicht senkrecht über der 18. Rippe, die ihr gut fühlen könnt, sondern die 18. Rippe verläuft ja in einem Bogen nach schräg oben vorne. Könnt ihr in einem Anatomiebuch gut nachschauen. Und das kann man, es sei denn, das Pferd ist sehr dick, die kann man gut bis so ein paar Zentimeter an der Wirbelsäule heran gut fühlen, wenn man da lang fährt. Und dann zieht ihr einen senkrechten Strich ins Pferdefell von oben nach unten. Und das ist das Ende, das maximale Ende eurer Auflagefläche. Dann legt ihr euren Sattel da drauf, ohne Satteldecke, und schaut, wo hört denn das Kissen meines Sattels auf dem Pferderücken auf? Und wenn das kurz vor oder auf der 18. Rippe ist, wo ihr euren Strich hingezeichnet habt, dann seid ihr erstmal relativ safe in dem Punkt der Länge des Sattels, weil im Stand täuscht es immer noch ein bisschen. Na, die meisten Pferde sind ja Gott sei Dank in der Lage, beim Laufen ein bisschen den Rumpf anzuheben. Das heißt, die wölben den Rücken auf und dadurch gibt es ja noch mal ein paar Zentimeter mehr Platz in der Auflagefläche, als wenn sie einfach stehen und sich so ein bisschen hängen lassen. Das ist erstmal so das Allerwichtigste, was die Passform des Sattels angeht. Das ist auch so das K.O.-Kriterium, wenn ihr seht, der Sattel liegt wirklich so eine Handbreit über eurem Strich mit der 18. Rippe nach hinten raus, also wirklich in der Lendenwirbelsäule, dann werdet ihr einen neuen Sattel brauchen, weil an der Sattellänge können wir nichts ändern. Und warum ist das so wichtig, dass wirklich im Bereich der 18. Rippe Schluss ist mit Sattel? Wir sitzen ja nicht auf der Wirbelsäule, wenn wir genau sind, sondern wir sitzen eigentlich auf den Rippen, auf dem Thorax des Pferdes. Und das Pferd hat nur 18 Rippen. Das heißt, hinter der 18. Rippe fängt die Lendenwirbelsäule an und die hängt frei. Wenn mein Sattelende da also drauf hängt, kann mein Pferd das nicht tragen. Und damit es keine Schmerzen bekommt, fängt es an, über Gegenhalten der Lendenwirbelsäulenmuskulatur dieses Problem zu lösen. Das habt ihr bestimmt schon mal bei Pferden gesehen, die so im hinteren Bereich der Sattellage im Rücken so Aufwölbungen in der Muskulatur haben. Das ist immer ein Anzeichen dafür, dass der Sattel zu lang ist oder der Schwerpunkt zu weit hinten ist. Das könnt ihr also sehr gut selber beurteilen.
Genau, und wie gesagt, das Schöne ist ja, falls sich jetzt jemand gefragt hat, oh Gott, jetzt muss ich 18 Rippen zählen. Nein, also die 18. Rippe ist ja auch einfach die letzte. Also ihr geht einfach an der Flanke eures Pferdes entlang, da fühlt ihr ja immer so einen kleinen Huckel, jede Rippe und dann die allerletzte, das ist die 18. Also da fahrt ihr dann einfach, wie Nilch es beschrieben hatte, hoch. Falls sich jetzt jemand fragt, so oh Gott, wie soll ich die denn zählen?
Zumal man ja die ersten auch nicht zählen kann, wenn man von vorne anfängt.
Richtig,
Das ist ja immer noch sehr gemein. Genau.
genau.
Dann könnt ihr noch selber sehr gut den Schwerpunkt beurteilen. Dazu legt ihr den Sattel auf euer Pferd Ihr gurtet den locker an und dann geht ihr ein bisschen weg von eurem Pferd, weil man muss immer etwas entfernt stehen, um den Schwerpunkt wirklich korrekt beurteilen zu können. Und der Schwerpunkt eines Englisch-Sattels sollte immer genau in der Mitte des Sattels sein. Und dazu braucht man manchmal ein bisschen Vorstellungsvermögen. Manchen fällt das ein bisschen schwer. Ich gebe immer den Tipp, stellt euch vor, ihr lasst einen Ball in diese Sitzfläche reinrollen. Wo würde der landen oder Wasser reingießen? Wo würde das hinfließen? Und dort ist der Schwerpunkt. Und wenn der deutlich zu weit hinten ist, ist es schlecht. Wenn der deutlich weit zu vorne ist, ist es genauso schlecht fürs Pferd. Das sagt dann immer, wenn er zu weit hinten ist, ist er meistens vorne zu eng. Wenn der Schwerpunkt zu weit vorne ist, ist er meistens zu weit. Meistens, nicht immer. Und er soll einfach in der Mitte liegen. Genau, das könnt ihr auch noch sehr gut selber beurteilen. Und was ihr auch noch gut beurteilen könnt, ist die Einstellung der Kopfeisenweite, der Ortweite. Dazu legt ihr auch wieder den Sattel auf das Pferd, nackt, also ohne Satteldecke. Und das teste ich tatsächlich immer in zwei Varianten. Und was ihr auf jeden Fall testen könnt, ist das Ganze in nicht gegurtet. Ihr legt einfach nur den Sattel so auf das Pferd, da wo der hingehört. Und dann nehmt ihr eure flache Hand, geht in die Kammer des Sattels, also oben Richtung Widerrist, wo der Sattel keinen Kontakt hat. Und dann zieht ihr eure flache Hand quasi zwischen Pferd und Polsterung des Sattels nach unten Richtung Pausche durch, also senkrecht von oben nach unten im Bereich der Auflagefläche. Und da solltet ihr gut und flüssig durchkommen bei einem nicht gegurteten Sattel. Und es sollte sich auch überall gleichmäßig anfühlen. So das Kopfeisen ist ja so in etwa bis da, wo die Pauschen anfangen. Bis dahin in etwa, je nach Hersteller, ist die Kopfeisenlänge zu finden. Das heißt, alles da, wo die Pauschen anfangen, das darf sich wieder anders anfühlen. Aber dieser Bereich, wo das Kopfeisen sitzt, das sollte sich überall gleichmäßig an eurer Hand anfühlen. Wenn ihr merkt, es ist im oberen Bereich ganz eng, ihr kommt da in nicht gegurtet quasi nicht durch, dann passt das Kopfeisen nicht zu eurem Pferd. Oder noch auch genauso schlimm, ihr kriegt überhaupt keinen Kontakt von eurer Hand zum Kopfeisen, dann ist der halt viel zu weit und kippt euch immer hinter die Schulter. Das könnt ihr auch noch sehr gut beurteilen. Im angegurteten Zustand fühlt sich das Ganze dann sehr anders an. Auch da sollt ihr gleichmäßigen Druck spüren und nicht an einer Stelle ganz viel und an einer Stelle gar nichts. Das könnt ihr also auch noch sehr, sehr gut selber testen.
Ja, prima. Und wie kann ich vielleicht auch testen? Jetzt haben wir ja wieder hauptsächlich über das Pferd gesprochen, ob der Sattel zu mir selber passt als Reiterin.
Genau, da gibt es diese Regel mit diesen, ich weiß es gar nicht, sind es drei oder vier Finger, die hinter dem Gesäß des Reiters bis zum Ende des Sattelzwiesels noch passen sollten. Also auf jeden Fall sollte nicht der Hintern über den Hinterzwiesel des Sattels rüberquellen. Also egal wie schlank man ist oder auch nicht schlank, das sollte eben nicht sein. Es muss noch Platz sein zum Ende des Sattels, damit ihr eben nicht im hinteren Kissenbereich zum Sitzen kommt, also am Ende der Auflagefläche, sondern dass möglichst euer Gewicht relativ weit vorne hinterm Widerrist wirklich den größten Punkt der Belastung einfach hat. Das könnt ihr gut selber fühlen. Dann hilft es häufig, weil das eigene Gefühl ist manchmal ein bisschen tricky, das veräppelt uns leider manchmal, hilft es sehr, wenn ihr euch einfach fotografieren lasst, wenn ihr in dem Sattel sitzt oder eben auch ein kurzes Video. Schritt und Trab reicht völlig aus, weil dann kann man sehr gut sehen, wie sich der Reiter in dem Sattel bewegen kann und was das Bein macht. Weil wenn ich da einfach zufrieden drin sitze, meine ganzen Gelenke können sich gut bewegen, dann sieht das im Sattel sehr harmonisch aus. Wenn ich aber anfange, auf den Fotos oder den Videos zu sehen, dass die ganze Zeit der Oberschenkel hochrutscht oder massiv nach hinten gedrückt wird, dann passt der Sattel einfach nicht zu euch.
Ja, super. Dann haben wir da ja schon mal viele Sachen, die jetzt die Hörerinnen heute oder morgen im Stall nochmal überprüfen können.
Eine
Wir hatten
Sache
ja,
vielleicht noch, fällt mir
gerne.
gerade ein, grundsätzlich das Thema Schmerz. Also wenn irgendwo was drückt, und das ist auch häufig, also gerade bei uns Frauen, es gibt ja Hersteller, die haben extra Lösungen für Frauen entwickelt, was auch wirklich clever ist. Man hat am Anfang gedacht, ah ja, das ist bestimmt eine gute Geschäftsmasche. Nee, unsere Beckenform ist einfach
Ja.
gänzlich anders als die Beckenform des Mannes. Von daher fühlen wir uns häufig in den Sätteln, wo Männer sehr gut drin sitzen können, überhaupt nicht wohl und andersherum. Und da macht es manchmal Sinn, also wir Frauen können unfassbar viel Schmerzen aushalten. Und es ist ein Bereich, wo wir ja auch nicht so gerne drüber sprechen, wenn man sagt, mir tut mein Schambein weh, wenn ich reite. Also mit wem spricht man da schon gerne drüber? Meistens sind die Sattler oder Sattelfitter ja auch männlich. Da will man ja auch so ein Thema nicht ansprechen. Doch, ist ganz wichtig. Also wenn ihr unter den Sitzbeinhöckern, unterm Schambein, irgendwo Schmerzen habt, das merkt ihr auch schon beim ersten Reinsetzen in einen Sattel. Steigbügelaufhängungen sind auch so ein Thema. Das kann unfassbar drücken unterm Oberschenkel. Das darf nicht sein und dann passt dieser Sattel einfach auch nicht zu euch, weil das kann man auch nicht ändern. Und so wie ihr merkt, ihr fühlt euch ein bisschen unwohl, dann ist es nicht euer Sattel.
Ja, oder auch Wundreiten. Also ich hatte
Oh.
das jetzt auch schon bei manchen Kundenpferden, dass ich die geritten bin. Und so, ich sag mal, wenn ich mich reingesetzt habe anfangs, habe ich mich gar nicht so unwohl gefühlt, wo ich dachte, ja, geht. Also klar wäre jetzt nicht mein Sattel, den ich kaufe, aber ich komme damit klar. Und wenn ich die Pferde dann aber gearbeitet habe und dann später abgestiegen bin, man doch merkt so, war jetzt vielleicht nicht so geil. Also das, weil das, finde ich, ist so eine Sache, die merkt man nicht immer sofort
Das
beim
stimmt, da hast du recht.
Aufsteigen, sondern dann manchmal ja auch leider erst, wenn man abgestiegen ist. Aber das ist natürlich dann auch ein Zeichen, dass das, also meiner Meinung nach, korrigiere mich, wenn
Ja,
ich da falsch liege,
absolut.
ne? Aber wenn man sich da irgendwie wundreitet, dann sollte man auch da
Auf
gucken.
jeden Fall. Andererseits, was einem der Markt dazu impliziert, ist ja was gänzlich anderes, weil also man kann Cremes gegen Wundreiten kaufen,
Oh, krass.
man kann gepolsterte Unterwäsche kaufen und da denke ich so, nein, wenn der Sattel nicht zu mir passt, ich möchte bitte keine Schmerzen haben, weil das führt bestimmt nicht dazu, dass ich losgelassen auf meinem Pferd sitze und dann wird mein Pferd auch nicht entspannt laufen können, wenn ich Schmerzen habe.
Ja, absolut. Ja, sehr schön. Dann haben wir da ja schon mal ein paar gute Punkte zusammen. Wo wir über die ganzen Bestandteile und Besonderheiten gesprochen hatten, ging es ja halt eben auch um das Thema Sattelbaum. Und du hattest was gesagt, von wegen, ne, dass ja auch ein Sattelbaum oder auch diese weichen Bäume, dass die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Ich höre aber auch ganz oft, weil ich natürlich auch als Trainerin öfter mal gefragt werde, wenn sich die Leute einen neuen Sattel kaufen wollen, werde ich dann ganz oft auch gefragt, so, ja, soll ich dann einen mit Baum kaufen oder lieber baumlos? Was würdest du denn dazu sagen? Ist diese Diskussion berechtigt? Sollte man die überhaupt führen?
Also letztendlich hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Und es gibt für jedes Pferd und für jedes Problem und für jeden Menschen auf jeden Fall die richtige Lösung. Die grundsätzliche Lösung für mich ist definitiv ein Sattel mit Baum. Punkt. So. Und dann kann man mal überlegen, für welche Situation kann ein Sattel ohne Baum oder auch ein Pad oder whatever einfach Sinn machen. Und ich bin da ein Riesenfan von tatsächlich. Also ich bin ein Riesenfan von guten Reitpads für den Übergang. Ganz wichtig. Nicht als Dauerlösung. Der Baum im Sattel hat ja eine ganz wichtige Bedeutung, nämlich Druckverteilung. Und je länger wir auf einem Pferd sitzen wollen, umso besser muss die Druckverteilung sein. Weil wenn wir uns wie ein Indianer einfach ohne Sattel aufs Pferd setzen, dann spürt unser Pferd drei richtig ätzende Punkte von uns, nämlich die beiden Sitzbeinhöcker links und rechts der Wirbelsäule und das Schambein mitten auf der Wirbelsäule. Und das ist für ein Pferd einfach nicht komfortabel.
Ja.
Je nachdem, wie der Reiter hintern gepolstert ist und wie gut gepolstert der Pferderücken ist, es ist trotzdem unangenehm. Und deswegen für alles, was viel Belastung mit sich bringt, also lange Reiten oder extreme Varianten wie Springen, Vielseitigkeit, aber auch wenn ich genau einwirken möchte, dann hilft mir und meinem Pferd ein Baum ungemein. Ein Reitpad oder ein baumloser Sattel kann eine gute Lösung für den Übergang sein. Damit meine ich jetzt nicht das junge Pferd, bis es sich fertig entwickelt hat und ich dann bereit bin, einen teuren Sattel mit Baum zu kaufen. Nein, ich spreche davon, wenn mein Sattel gerade mal beim Sattler zum Anpassen ist. Oder wenn ich nur mal eben 20 Minuten, 30 Minuten einfach ein bisschen Seele baumeln lassen möchte und mein Pferd und ich einfach eine coole Zeit haben wollen. Oder ich nutze es auch wirklich sehr gerne in dem Moment, wenn ich ein Kommunikationsproblem unterm Sattel mit meinem Pferd habe. Das hat mir schon sehr oft wirklich gut weitergeholfen, weil mein Pferd mich ohne Baum natürlich viel direkter spürt und vielleicht eher versteht, was ich ihm mit meiner Sitzhilfe gerade erklären möchte. Und ich kriege auch viel bessere Rückmeldung von meinem Pferd. Ich spüre das ja selber ohne Baum auch viel besser. Für all diese Situationen finde ich ein Reitpad oder auch ein Baum ohne Sattel völlig in Ordnung. Und die Pferde laufen da natürlich anfangs auch viel wohler drunter oder viel besser drunter als häufig unter einem Baumsattel, weil sie sich natürlich freier bewegen können. Egal wie gut ein Baum passt und wie gut ein Sattel passt, es ist trotzdem immer ein Störfaktor zwischen Pferd und Mensch. Das ist so, da können wir nichts dran ändern. Was aber im Moment auf dem baumlosen Markt und vor allem auch auf dem Reitpad-Markt unterwegs ist, finde ich tatsächlich ziemlich schwierig persönlich, weil es da schon Auswüchse gibt, die ich einfach nicht gutheißen kann. Wenn ich zum Beispiel ein Reitpad oder einen baumlosen Sattel habe, wobei dann die Frage ist, ob ich das Ding noch Sattel nennen kann, wo zum Beispiel Steigbügelaufhängungen dran sind, aus Metall. Sei es jetzt nur ein Bügel oder wirkliches Bügelschloss, so wie man das kennt, zum Wegklappen, dann kann das für mich nicht funktionieren. Und das gehört für mich auch ganz klar nicht auf den Pferderücken. Egal wie viele dicke Lammfellpads ich da drunter packe oder polsterbare Schabracken, die ich mit dem Sattel kaufen muss, das funktioniert für mich nicht. Und dazu gibt es auch wirklich mittlerweile genügend Studien, wenn man mal ein bisschen sucht im Internet, wo sie diese Druckspitzen wirklich gemessen haben, die eben unter metallischen Steigbügelschlössern entstehen, wenn kein Baum darunter ist. Und das Gleiche gilt auch für Reitpads, die ein Kopfeisen drin haben. Also es gibt mittlerweile Reitpads, die ein richtig starres Kopfeisen drin haben, weil sie daran dann wieder das Bügelschloss aufhängen, damit der Reiter Steigbügel benutzen kann. Das kann nicht funktionieren auf Dauer. Das kann kurzfristig funktionieren, aber langfristig führt das zu solchen massiven Druckspitzen, wenn ich das viel benutze, dass es wirklich zu massivsten Gewebeschäden, des Pferdes führen kann. Also angefangen von Satteldruck bis hin wirklich zu starken Nekrosen und Rückbildungen von wichtigen Muskeln im Rücken. Also das ist für mich ein absolutes No-Go. Ein
Ah,
Reitpad
krass.
ohne Kopfeisen und auch ohne Steigbügelaufhängung finde ich total in Ordnung, wenn es gut passt. Alles andere gehört für mich an einen Baum.
Das heißt also nicht nur Reitpads, sondern auch baumlose Sättel. Das ist ja für viele auch nochmal erstmal gedanklich ein Unterschied, weil ich glaube, viele wissen mittlerweile, ja, Pad ohne Bügel, aber wenn ich einen Sattel habe, können da doch auch Bügel dran. Aber du würdest auch sagen, auch ein baumloser Sattel, da gehören keine Steigbügel dran.
Weil du das Problem mit den Druckspitzen hast.
Ich
Und
wollte es
es
nur noch
gibt, wie
einmal so
gesagt, ja,
ausformulieren, dass das auch alle verstehen.
es gibt viele Baumlossattelhersteller, die damit werben, wenn man genug dicke Schabracken drunter packt, dann nein, ihr könnt das messen lassen. Ne? Es gibt Firmen, die kommen raus mit so einem Satteldruckmesssystem und dann könnt ihr euch das auf dem Computer anschauen. Aber ich muss sagen, es gibt natürlich immer auch die eine Ausnahme und auch die habe ich in meinem Job jetzt schon gehabt. Ich habe wirklich ein einziges Pferd bisher gehabt, was ich nicht besatteln konnte, wo nichts, egal, ich weiß nicht, wir haben 20, 30 verschiedene Modelle, Hersteller ausprobiert und es hat nichts gepasst. Es war wirklich eigentlich ein Pferd, wo man sagt, das ist dann halt zum Reiten nicht gemacht, da wäre die Kutsche vielleicht besser. Und die Kundin hat sich dann auf meine Empfehlung hin tatsächlich einen baumlosen Sattel gekauft. Sie war Gott sei Dank auch sehr leicht. Das kommt ja noch positiv hinzu, wenn man selber jetzt nicht mehr als knapp 60 Kilo wiegt, dann funktioniert das Ganze vielleicht eher nochmal. Und damit sind Pferd und Reiter wirklich glücklich und happy. Ne? Wir machen da sehr engmaschig Passformkontrollen und sie hat das Gewebe gut im Blick von ihrem Pferd im Sattelbereich. Aber das ist jetzt wirklich in all den Jahren, ich mache das jetzt über 10 Jahre mit dem Saddlefitting, es war ein einziges Pferd, wo wir keinen passenden Baumsattel gefunden haben.
Und es ist ja auch immer so, dieser Satz, Ausnahmen bestätigen die Regel, ne?
Ist so.
Nur weil es jetzt bei einem Pferd mal so war, heißt das ja nicht, dass man es dann auf alle anderen auch übertragen kann und sollte, ne?
Genau.
Genau. Ja, spannend. Da haben wir jetzt ja auch schon, du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, ne, was so aktuell auf dem baumlosen Markt los ist, dass dich das ein bisschen ja, frustriert. Hast du denn vielleicht noch einen anderen, ich sag mal, aktuellen Satteltrend, wo du sagst, das geht für dich gar nicht, da schlägst du echt die Hände über dem Kopf zusammen, also jetzt auch vielleicht weg vom Thema baumlos, sondern auch so bei den normalen Baumsätteln.
Absolut, absolut. Und gerade mit meinem Hintergrund als Humanphysiotherapeutin und eben auch als Sitzschulungstrainerin das Thema Sitzprothesen.
Ja, danke.
Ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm.
Oh ja.
Das ist so ein bisschen, also wenn man mal überlegt, wie so ein Sattel vor 20, 30 Jahren aussah, der hatte weder Pauschen noch einen tiefen Sitz. Und man musste reiten lernen, man musste sitzen lernen, man musste lernen, sich selbstständig im Sattel zu stabilisieren und zu organisieren, damit man aus diesem Teil nicht rausgerutscht ist. Heute habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Reiten lernen und das Körpergefühl lernen und schulen durch diese Sitzprothesen ein bisschen vereinfacht werden soll, weil wir natürlich auch immer ganggewaltigere Pferde haben und auch immer mehr Menschen haben, die sich relativ wenig rund um das Thema Pferd mit ihrer eigenen körperlichen Fitness beschäftigen und vielleicht auch einfach nur selten reiten. Und Die bedienen sich natürlich gerne ein paar Hilfsmitteln und dazu zählen für mich ganz klar Sitzprothesen. Und damit meine ich tatsächlich fast alles, was Extremauswüchse von Pauschen, Größen, aber auch Formen angeht. Und dann in Kombination mit extrem tiefen Sitzen, also Dressursättel jetzt, ne? Und man muss heute schon erschreckend lange auf dem Markt suchen, bis ich etwas anderes finde.
Oh ja.
Nämlich ein Sattel, der nicht ganz so tief ist und nicht ganz so viel Pausche hat. Gott sei Dank hat sich ja wirklich dieser Trend mit den Klettpauschen durchgesetzt. Das
Ja.
ist ja jetzt mittlerweile bei eigentlich fast allen Sattelherstellern wenigstens auch die Option, Klettpauschen zu bekommen. Das finde ich großartig, weil, also wenn ich überlege, wie unterschiedlich meine Bedürfnisse im Jahr so sind, mal habe ich das Gefühl, ich brauche ganz viel Unterstützung, mal brauche ich weniger, mal will ich mehr Bewegungsfreiheit haben. Vielleicht teile ich mir auch mit jemandem ein Pferd oder ich habe eine Reitbeteiligung, die körperlich ganz anders aussieht. Da sind Klettpauschen super toll und eine tolle Lösung, dass sich jeder das dran kletten kann, was er an Größe braucht oder auch an Positionierung. Und grundsätzlich habe ich auch kein Thema mit zu viel Pausche. Es darf dann für mich persönlich nur nicht in Kombination mit einem sehr tiefen Sitz sein. Also für mich geht immer eins. Entweder habe ich einen tiefen Sitz, dann geht für mich persönlich nur wenig Pausche, damit ich mir die Bewegungsfreiheit nicht komplett nehme. Oder ich habe halt viel Pausche und dafür nur einen mitteltiefen oder einen flachen Sitz. Das sind für mich die Kombinationen, die gut funktionieren, damit die Reiterbeweglichkeit nicht eingeschränkt wird. Also das ist definitiv so eine Mode, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Und dann am besten noch in Worst-Case-Szenario, dass ich also ganz viel Pausche habe, einen tiefen Sitz habe und dann habe ich dieses dublierte Leder auf den Sätteln, was ja auch seit so 2, 3 Jahren sehr im Kommen ist, dass die
Was ist
Sättel,
das?
das ist so ein ganz weiches Leder, so ähnlich wie Handschuhleder, nennt sich auch Haftleder bei dem einen oder anderen Hersteller. Und es ist halt genau so, da bleibt man richtig dran bappen. Das fühlt sich
Und dann noch
richtig.
mit so einer Grip-Reitlänge noch, ne?
Ah, genau, da würde ich gleich noch drauf kommen auf das Thema. Aber das ist dann natürlich, wenn das Leder vom Sattel nicht dieses klassische glatte Leder ist. Ja, das ist schon auch mal ein bisschen rutschig, natürlich. Aber dafür haben wir dann ja unseren Besatz an der Reithose, der das ein bisschen optimiert. Aber wenn ich also viel Pausche, einen tiefen Sitz und dann noch dieses dublierte Haftleder habe, dann kann ich mich als Reiter überhaupt nicht mehr bewegen. Und ich habe das am eigenen Leib mal irgendwann ausprobiert, weil ich mich immer geweigert habe, für meine Testsättel dieses Haftleder mal mitzubestellen. Und irgendwann dachte ich, ach komm, jetzt mach's das mal. Und dann bin ich den selber geritten und das war so ultra lustig, wenn man das nicht kennt, weil meine Reithose ist da bappen geblieben. Und weil ich mich aber nicht bewegen konnte, mein Pferd sehr viel Schwung hatte, bin ich also in meiner Reithose gerutscht, weil die Reithose ja nicht auf dem Sattel rutschen konnte. Und das war echt ein wildes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann kommen wir zum letzten wirklich ein No-Go für mich persönlich als Sattelfitter. Und das ist dieser Trend bei Reithosen mit dem Gripbesatz. Also sei es jetzt Silikon oder was auch immer. Das ist auch, das wirst du wahrscheinlich auch schon gemerkt haben bei der Sitzschulung, was die Beweglichkeit des Reiters und die Positionierbarkeit des Reiters im Sattel angeht, wirklich eine große Katastrophe.
Ja.
Das ist das eine. Aber das andere ist, dass ihr euch die Sättel kaputt macht. Also auch einen Sattel aus einem glatten, normalen Leder, aber erst recht auch diese mit dem schönen, weichen, dublierten Leder. Ihr schrubbelt euch das ab wie mit einem Radiergummi. Das ist wie Schmirgelpapier. Und das reibt euch wirklich die Sättel kaputt. Und alle namhaften Hersteller haben das tatsächlich mittlerweile auch in den AGBs und auch groß auf ihren Webseiten, dass sie für Lederfehler und Lederschäden durch Gripbesätze nicht haften.
Ach, spannend.
Weil die Kombination aus Leder, dann diesem Gummizeugs und dann wir haben immer Dreck natürlich um
Bewegung.
uns rum und Bewegung, ne? Wir haben Staub und so weiter und das schmiergelt euch die Sättel kaputt. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich schade. Und auch ja, unwiderruflich, ne? Also ein Sattel neu zu beziehen, lohnt sich finanziell normalerweise. Ja, das wären meine absoluten No-Gos.
Ja, sehr schön. Ja, nee, das mit diesen Griphosen, das ist mir tatsächlich auch im Unterricht, den ich gebe, auch recht schwierig aufgefallen. Aber ich finde es manchmal auch echt schwer, überhaupt noch Reithosen ohne zu bekommen. Also wenn man sich jetzt mal so die Kataloge gewisser Firmen durchblättert, dann musste bei der Reithosenabteilung schon echt lange blättern, bis man ein oder zwei noch mit Kunstlederbesatz
Das ist
findest,
wirklich,
ne?
wirklich, wirklich schwierig, ne? Und gerade
Ja.
jetzt in diesem Trend wir ziehen ja immer mehr Menschen wirklich auch gerne Reitleggings an. Da gibt es jetzt mittlerweile einen einzigen, also jedenfalls mir bekannten Hersteller, der da kein Grip einbaut grundsätzlich. Also das ist wirklich schwierig. Man muss da und modisch mit dem Trend kann man dann auch nicht mehr mitgehen, weil, wie du schon sagtest, man muss wirklich suchen, um noch irgendwo Kunstleder oder wirklich einen Ledersatz zu finden.
Ja. Ja, das ist schon alles immer gar nicht so leicht, ne? Naja, gut,
Nee.
aber jetzt haben wir ja zum Glück sehr viele Sachen gefunden, wo ja hier die Hörerinnen auch drauf achten können, wenn sie demnächst nochmal einen Sattel oder eine Reithose kaufen. Hast du denn sonst noch irgendwas, was ich jetzt nicht erwähnt habe, wo du sagst, da wolltest du schon immer mal drüber sprechen und drauf eingehen?
Eigentlich nur eine Kleinigkeit, und zwar, dass ein gut passender Sattel nicht immer sehr viel Geld kosten muss. Das ist mir nochmal ganz wichtig, weil es gibt auf dem Sattelmarkt Sättel, ich sag mal, ab 1000 Euro bis Open End. Also auch für einen Englischsattel 7, 8, 9000 Euro ausgeben ist überhaupt gar kein Problem. Und wir Menschen implizieren ja oder verstehen ja immer gleichbedeutend, es ist teuer, also ist es besser als das andere.
Ja.
Und das ist qualitativ manchmal tatsächlich so. Also natürlich kann es sein, dass mein 5.000-Euro-Sattel länger hält, weil er wertiger gearbeitet ist als jetzt mein 1.000-Euro-Sattel. Aber man muss heute nicht mehr 4.000 € ausgeben, um einen gut passenden Sattel zu finden. Der Markt ist so voll mit Varianten an Passformen, an Sätteln, an Kissen, dass wir wirklich eine gute Möglichkeit haben, auch im mittelpreisigen Bereich, ich sag mal so bis 2.000 €, auch für etwas schwierigere Sattellagen wirklich gute Lösungen zu finden, mit denen sowohl Pferd als auch Mensch glücklich sind. Da hilft es dann manchmal, dann doch noch mal ein bisschen zu schauen und sich auszutauschen und zu fragen. Und da gibt es gute Möglichkeiten.
Ja, sehr schön. Also keine Kredite aufnehmen, nur weil ihr einen Sattel kaufen wollt.
Nein, das ist nicht nötig.
Pferde sind teuer genug.
Ja.
Genau. Ja, prima, super. Bevor wir dann ganz zum Ende kommen, gibt es ja bei mir immer noch eine kleine Abschlussrunde, drei Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Bist du bereit dafür? Die
Ja,
habe ich dir
bin
nicht
gespannt.
geschickt, aber die
Nee.
sollen ja auch ein bisschen spontaner aus dem Bauch herauskommen. Okay,
Na
und
gut.
zwar würde ich dich einmal fragen, welches ist dein liebstes Zitat zum Thema Pferde? Fällt dir da spontan was ein?
Ja, tatsächlich, aktuell, es gibt keine schwierigen Pferde, sondern es gibt nur Pferde in Schwierigkeiten von Veronika von Rorschach. Ist mein
Sehr
absolutes
schön.
Lieblingszitat.
Ja, auf jeden Fall. Wenn du ein Pferd wärst, was für eins wärst du? Also Rasse, Charakter, vielleicht auch Lebensstil?
Ich wäre auf jeden Fall ein Wald- und Wiesenmix. Von allen Seiten das Beste
Sehr schön.
und am anpassungsfähigsten.
Ja, mit deinen ganzen Ausbildungen, die du schon
Ja,
gemacht hast, auf
stimmt.
jeden Fall. Du
Stimmt,
bist
darüber habe ich
ja.
gerade gar nicht nachgedacht. Genau, ich dachte eher so an Varianz, was ich so alles so tun könnte und worauf ich Lust hätte. Ja, genau.
Das auch. Die eierlegende Wollmilchsau. Genau. Und die letzte Frage, getreu ja auch von meinem, ich sag mal, Unternehmensnamen, Huf und Herz im Takt. Was bedeutet denn für dich Verbundenheit mit dem Pferd?
Wie viel Zeit haben wir noch?
Mir ist das egal.
Was bedeutet für mich Verbundenheit mit dem Pferd? Also auf jeden Fall, was mir ganz spontan dazu einfällt, ist, mein persönlichen Ego hinter die Bedürfnisse meines Pferdes zu stellen.
Oh ja.
Und das schafft für mich die Verbundenheit zu meinem Pferd. Dass ich nicht meinem Pferd meine Bedürfnisse überdrücke, sei es emotional als auch Hobbyerfüllung oder sportlich oder whatever, sondern dass ich schaue, was braucht mein Pferd, damit es ihm gut geht? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Und wir versuchen, den Mittelweg zu finden, dass es uns beiden damit gut geht. Ja, mein Ego hinten anstellen fürs Pferd. Das bedeutet für mich Verbundenheit.
Mega, super geile Antwort. Prima. Dann habe ich da auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Das finde ich super schön. Und wenn du jetzt sonst auch nichts mehr hinzuzufügen hast.
Nee, ich habe, glaube ich, mehr als genug geredet.
Auch dafür haben wir uns das Interview ja gemacht. Aber dann würde ich tatsächlich sagen, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. Und dann hoffe ich auch, dass euch Hörerinnen die Folge gefallen hat und ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Mach's gut, Nelche.
Tschüss, Greta.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse mir gern eine positive Bewertung oder teile die Folge zum Beispiel in deiner Stallgemeinschaft. Für Feedback oder Themenwünsche schreibe mir einen Kommentar oder sende mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findest du mich unter Huf und Herz im Takt. Schau für alle Links auch einfach in die Shownotes. Folge dem Huf und Herz im Takt Podcast und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine weitere Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal!